Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 der heiligen Folge. Und ich habe mir jemand besonders Heiligen eingeladen. Es ist Markus. Und wir sprechen über Sünde. Hallo Markus.
Hi Dennis.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir nehmen zum ersten Mal den Immer-Sommer-Podcast, wie sagt man, nicht outdoor, sondern woanders auf, on the road.
Unterwegs.
Wir sind tatsächlich in unserer Ausbildungsstelle, also wo wir beide Theologie studiert haben, das verbindet uns schon mal. Und ja, irgendwie ganz spannend, hier in so einem Zimmer zu sitzen. Das Geile ist, hier ist gerade eine Frau reingekommen, eine der Servicekräfte, und hat uns noch eine Blume in die Mitte gestellt.
Jetzt haben wir es auch schön dekoriert hier.
Ja, genau. Also es ist sehr, sehr schön. Und ja, die Atmosphäre stimmt. Ich habe noch eine Runde, wie heißt das, Schokoladenpuffreis in die Mitte gestellt.
Quadratisch.
Quadratischer Schokoladenpuffreis, genau. Eine Marke, die sich auf Kippon reimt. Ja, irgendwie hatte ich da heute Morgen Bock drauf. Okay, aber Markus, du bist hier. Du bist, habe ich schon verraten, Theologiestudent. Was bist du denn noch?
Oh, was bin ich noch? Also, ich liebe Tischtennis spielen. Ich bin Tischtennis-Junkie aktuell. Ja, ich habe letztes Jahr angefangen.
Achso, ich wollte gerade sagen, das wusste ich gar nicht über dich.
Nee, das ist auch sozusagen noch neu.
Ist noch geheim.
Weiß noch niemand.
Ist noch nicht official.
Nee. Genau, aber ich spiele seit letztem Jahr fast jeden Tag Tischtennis, aber nicht im Verein, draußen einfach bei mir im Kiez an den Platten, denn ich bin auch Berliner.
Eieiei, das ist immer gut, wenn man das sagen kann. Ne?
Ja, ich finde das komisch.
Ich komme aus Berlin. Ja?
Ich find auch alles komisch, wenn ich sage, was bin ich noch? Ich finde eher, was mache ich noch oder was so.
Ja, okay.
So, also ich lebe in Berlin.
Du lebst in Berlin, ja. Spielst viel Tischtennis da?
Genau, und gehe dort in eine Gemeinde und studiere hier in Elztal, aber noch Theologie. Also ich bin noch nicht ganz fertig, aber werde spätestens Anfang nächsten Jahres fertig mit dem Studium.
Alright. Und wie geht es dann für dich weiter, weißt du schon? Kannst du es verraten oder ist das noch unofficial?
Naja, ich kann so viel verraten. In der Gemeinde, in der ich gerade bin, startet ein neues Projekt, und dieses Projekt leite ich, und darum geht es, einen neuen Campus zu gründen, vielleicht einen Gottesdienst an einem anderen Ort stattfinden zu lassen, aber auch in Berlin. Berlin ist ja groß.
Ja.
Und dann aber in einem anderen Stadtteil einen Gottesdienst zu starten.
Was ist denn deine Gemeinde für eine Gemeinde?
Meine Gemeinde ist eine Gründungsgemeinde, die gibt es jetzt seit 7 Jahren. In 2 Wochen feiern wir Geburtstag. Genau, und das heißt, die Projektkirche, die ist in Berlin-Friedrichshain, und die ist in diesem City-to-City-Netzwerk. Und ich weiß nicht, man kennt vielleicht das Berlin-Projekt und das Hamburg-Projekt. Das sind so große Namen, aber das gibt es
auch. Also ich kenne das, aber ja.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht kennen es auch die HörerInnen. Ja. Genau, und das ist halt so ein Netzwerk, und in diesem Netzwerk sind wir auch drin, und wir sind auch mit dem Berlin-Projekt so ein bisschen verbunden, kommen so ein bisschen daher, aber bei uns geht es halt viel darum, also das Berlin-Projekt und das Hamburg-Projekt hat ja auch eine Vision für die Stadt, sind immer, glaube ich, sehr große Kirchen, und unsere Gemeinde hat sich dann daraus gegründet, dass man gesagt hat, oder dass der Pastor und ein paar Leute aus der Gemeinde gesagt haben, die wollen gerne Gemeinde für den Ort, für diese Nachbarschaft, und konkret da was verändern, da sein, und deswegen sind die halt nach Friedrichshain gegangen, wo sie halt selber leben, wo sie Freunde haben, wo sie leben, und haben gesagt, da wollen sie Gemeinde gründen, und deswegen ist auch die Idee jetzt mit dem, was ich dann mache, auch wieder zu sagen, wir wollen wieder Gemeinde in einem anderen Stadtteil gründen und für diesen Stadtteil halt Gemeinde gründen.
Okay. Wie ist das denn für dich, Gemeinde zu gründen?
Wie meinst du das, wie das für mich ist?
Ja, also,
aufregend auf jeden Fall.
Aufregend, das ist ja schon mal was, genau. Ja, also Gemeindegründung sagt sich immer so leicht. Ich finde das auch spannend. Ich habe auch immer großen Respekt vor Leuten, die das machen, weil ich glaube, das ist echt, ja, viel Arbeit, so Gemeinde aufzubauen, auch irgendwie das ganz neu zu machen. Es hat auch was ganz, ganz aufregend Spannendes, also im Positiven so, ne? Deswegen frage ich, also wie ist das für dich?
Ich finde es wirklich aufregend und auch mega herausfordernd. Vor allem halt die Frage, wie will ich Gemeinde gründen, oder wie ist meine Idee, wie ist meine Vision von Gemeinde? Und das ist natürlich auch ganz spannend, was ist meine Vision von Gemeinde, was ist meine Idee für die Gemeinde? Und deswegen sage ich, ich bin kein Berliner. Ich wohne jetzt seit 2-3 Jahren vielleicht in Berlin, in diesem Stadtteil, in diesem
Kiez. Ab wie vielen Jahren ist man Berliner? 7?
Ja, wir mindestens 12 oder so.
Okay. Ja.
Genau, weil meine Vision von Gemeinde ist vielleicht gar nicht die Vision von Gemeinde, von den Menschen, die da leben. Und das muss man erstmal herausfinden. Und deswegen finde ich das voll herausfordernd zu schauen, wie stellen sich Menschen, die dort leben, Gemeinde vor? Was brauchen diese Menschen da? Mhm. Und natürlich gibt es auch mega Bereich, wie man Gemeinde gründen soll. Das ist ein Riesenbereich, wo es super viel verschiedene Meinungen dazu gibt, wie das jetzt gehen kann und wie das aussehen kann zu bisschen verrückter Fresh X, ganz neu irgendwie. Mhm. Wie kann das aussehen? Und das sind natürlich alles Herausforderungen, die an mich jetzt gestellt sind. Wie möchte ich das? Und all diese Anforderungen auch vielleicht. Mhm. Wie kann diese Gemeinde wirklich funktionieren, dass die Gemeinde für die Menschen da vor Ort ist und dass ich mich daran aber auch wohlfühle und auch die Zugezogenen und
ja. Ich finde das super spannend. Mir fällt gerade ein, wo wir darüber reden. Ich habe mal tatsächlich ein Paper in einem missiologischen Fach über das Berlin-Projekt geschrieben.
Ah, witzig.
Also was ich auch total spannend fand, war, also du hast jetzt ja gesagt, Gemeinde für die Menschen. Man könnte sofort denken, so, okay, was soll das denn heißen sozusagen? Also Gemeinde ist ja meistens für die Menschen so, ne? Aber das hat ja einen bestimmten Blick oder ist eine bestimmte Perspektive. Und was ich ganz spannend fand, war, die haben, glaube ich, beim Berlin-Projekt, ich weiß nicht, vielleicht, ob das immer noch so ist, aber damals, so diesen Wert der Inkulturation, also so, dass Kirche schon immer irgendwie, wenn sie neu gegründet wurde, so gegründet wurde, dass man bewusst mit seinem Glauben irgendwo hingegangen ist und dann mitten unter den Menschen gelebt hat und nicht nur quasi dort gelebt hat und gesagt hat, naja, aber ich bin ja jetzt halt hier Christ und jetzt verändert ihr euch alle so, sondern eher so dieses so bereit war, sich und sein Leben so zu verändern, dass man irgendwie in dieser Kultur ankommt, dass man sie versteht, dass man sie aufsaugt und so weiter und so fort, was dann so dazu geführt hat. Und das fand ich ganz spannend, weil die Berlin-Projektleiter also in so einem Gespräch irgendwie davon erzählt haben, wie sie das am Anfang gemacht haben, dass sie da irgendwie gefragt haben, was hört ihr für Musik, was guckt ihr für Serien und so weiter sich bewusst mit der Kultur, also als eigentlichem Kulturbegriff auseinandergesetzt haben, um erstmal mit den Menschen so in Kontakt zu kommen sozusagen, ne? Und das ist natürlich auch spannend zu gucken, was ist hier Berliner Mainstream oder deutscher Mainstream und was ist die Kultur hier im Kiez so.
Ja, genau, das ist halt die spannende Frage und auch voll die herausfordernde Frage. Und deswegen bin ich voll froh, da bei mir im Kiez tatsächlich Tischtennis zu spielen, weil ich da gerade Leute kennenlerne, die leben. Mhm. Und tatsächlich sind wir so eine kleine Gruppe jetzt mittlerweile geworden. Und dadurch lerne ich einfach die Leute da kennen. Und ich will die jetzt nicht alle in meine Gemeinde kriegen oder sowas, aber wenigstens ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Menschen leben hier eigentlich. Ja. Und ich muss leider echt sagen, bis dahin waren die Menschen, mit denen ich Kontakt habe und einfach meine FreundInnen, sind halt Menschen in meinem Alter, sind meistens so Mittelschichtleute und in den meisten Fällen weiß und baptistisch sogar. Mhm. Und das ist halt mega cool, durch diese Gruppe, durch dieses Tischtennisspielen lerne ich einfach ganz viele neue Leute kennen, die einfach auch ein bisschen anders sind als ich. Und das ist halt jetzt die spannende Herausforderung, irgendwie auch wirklich zu verstehen und die kennenzulernen, weil mal sehen, wie viele das sind und wie viele Leute ich da kennenlernen kann, weil die können ja nicht alle nur diesen Kiez abbilden.
Ja, ach, das finde ich super. Also das finde ich richtig gut. Ich merke, dass mir seit einigen Jahren vielleicht immer wichtiger wird, sowas, dass man in seinem Leben irgendwie sowas hat, also am besten sogar so, wie du jetzt beschreibst, dass man irgendwie aussteigt, dass man aus seiner Komfortzone rausgeht, aussteigt aus seiner eigenen Bubble. So, dieses Wort Bubble ist so eigentlich so Internet geprägt und kommt ja auch daher, ne, dass man irgendwie so bestimmte Filter vor seinen eigenen Konsum gesetzt bekommt und so, aber das wir das eigentlich auch in unserem Leben haben, wird uns ja gar nicht so bewusst oft, ne? Aber das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und ich lerne ganz viele Leute kennen, auch durch diesen Podcast, die bewusst irgendwie außerhalb von irgendwelchen Bubble sich bewegen oder bewusst auch rausgehen oder was auch immer und halt erzählen, was das ist, was das für eine Erfahrung ist und wie gut ihnen das getan hat, aber auch dann irgendwie kritisch zu sein und zu sagen, naja, ich gucke da und da drauf und merke, nee, das müsste eigentlich anders laufen. Ich glaube, das ist eigentlich ein kleines Lebensgeheimnis zu sagen, das tut mal ganz gut über den Tellerrand, raus aus der Komfortzone, aus der Bubble und so weiter.
Ja, ja.
Okay, aber das erlebst du. Und was machst du da konkret für Erfahrungen? Also was heißt das? Du spielst Tischtennis und dann spricht man über Gott und die Welt oder wie geht das?
Ja, mal hier und da schon. Aber hauptsächlich spielen wir erstmal Tischtennis.
Ja.
aber klar, ich lerne die Leute erstmal kennen. Man kann ja auch nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber hier und da natürlich hat man Gespräche über Gott und die Welt. Mhm. Und aber auch einfach nur, was denen gerade einfällt. Also wir labern einfach nur.
Ja.
Und das ist ja einfach spannend. Da kommen einfach andere Gesprächsthemen zustande, als wenn ich mich hier mit meinen FreundInnen aus Elztal treffe. So. Mhm. Das sind dann einfach andere Gesprächsthemen. Und alleine das irgendwie zu merken und zu spüren, zu erleben und zu verstehen, ist irgendwie schon mal spannend.
Cool. Hast du das Gefühl, dass das auch einen Gewinn hat, also für beide Bereiche oder beide Netzwerke, in denen du dann bist? Also
ja, hundertprozentig.
Ja?
Also ich finde halt das, was du gerade gesagt hast, so wie Gemeinde gegründet werden sollte oder wurde.
Mhm.
Ich glaube, dass es eine Zeit lang gab, wo das einfach gar nicht so war.
Mhm.
Hier Kolonialismus und so, da war das, glaube ich, ganz schlimm.
Ja.
Aber vor allem so das, was du gerade gesagt hast, das waren so die Anfänge und ich glaube, das kommt halt wieder, dass es halt so ist und dass es nur Gewinn bringt, weil ich denke, ich kann nicht irgendwo hingehen und den Leuten sagen, so und so ist es und so müsst ihr glauben und folgt mal hier meiner Linie. Sondern irgendwie die Leute kennenzulernen und zu schauen, was können die denn da auch mit reinbringen? Und dann kann ich auch von diesen Menschen lernen und schauen, wie, das kann auch meinen Blick weiten, wie du gerade schon gesagt hast, Komfortzone verlassen. Es gibt ja dieses Bild zur Komfortzone, dann ist es, glaube ich, die Lernzone und dann die Panikzone oder so.
Mhm.
Und das ist halt diese Lernzone. Also das ist halt genau das, dass man sich halt austauscht und dann kann ich auch was lernen. Und dann kann die Gemeinde auch davon profitieren, kann sich einfach neu gestalten, einen ganz neuen Weg finden.
Ja, ach, dieses Modell finde ich auch richtig gut. Könnt ihr alle mal googeln, weil das ist tatsächlich kannst du anwenden auf alles Mögliche, auch in deinem Leben und so, ne? Und auch spannend die Frage, ab wann ist Panikzone und wer muss da eigentlich wie irgendwie Grenzen setzen und so? Auch eine spannende Frage. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Und außerdem habe ich die ganze Zeit schon gar nicht dir irgendwie was zu trinken angeboten. Dein Lieblingsgetränk im Sommer, hast du gesagt, wenn du dich so früh, wie wir uns gerade treffen, triffst, ist eine Traubenschorle. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten für dich. Erstens, also ich war gerade hier einkaufen und die gute Fritz-Traubenschorle gibt es leider nicht. Also gab es ja leider nicht im Laden. Aber ich habe dir entweder mitgebracht den Traubenbirnen-Mix von Fruity.
Jetzt sagst du doch einfach die Marke.
Ja, ist ja eine gute Werbung für die. Und das andere ist ein Premium-Direktsaft, den ich mischen könnte mit Wasser. Und ich wusste auch gar nicht, willst du eher rot oder weiß? Und deswegen kannst du jetzt aussuchen. Und ich trinke das also einfach mit.
Ja, also ich will auf jeden Fall rot und auch sowieso. Also das andere ist ja mit Birne, Dennis.
Birne, ja. Birne. Okay,
Birne,
ich schmeiß es weg. Nee, ich sag Birne.
Achso, ich habe auch, habe ich auch mal Birne gesagt.
Birne?
Ich das,
ja, ich glaube, das ist ein bisschen Dialekt. Weil
Birne.
Birne, genau. Ich glaube, im Ruhrgebiet, wo ich jetzt bin, sagt man Birne.
Ja,
Ich komme aus dem Bergischen und da sagt man eher so Birne.
Ja, ja, bei mir ist da in meiner Heimat, in der Nähe von Braunschweig, sagt man auch Birne. Dann habe ich das aber im Ruhrgebiet auch gelernt.
So, ich schütt uns mal hier ein. Das ist der...
Oh, du magst es aber süß hier, ja.
Oh, habe ich ein bisschen zu viel.
Das ist so der süße Typ.
Ich bin eher so der süße Typ, ja, auf jeden Fall. So, wir haben aber ein anderes... Oh, das wäre jetzt richtig cool, wenn das hier drüber geht.
Nein. Nee,
geht's nicht drüber. Wir haben aber tatsächlich ein anderes Thema uns vorgenommen. Ich habe schon im Jingle gesagt, wir wollen über Sünde reden. Und das hat eigentlich den Grund... ich habe, glaube ich, noch nie so richtig angefangen, mit dir darüber zu sprechen, aber irgendwie kamen wir auf den Podcast und wir haben überlegt sozusagen, worüber könnten wir da sprechen, weil ich einfach gesagt habe, ich würde total gerne mal mit dir einen Podcast machen, weil ich glaube, dass das ganz spannend ist, dass Leute dich kennenlernen und irgendwann hast du dann so gedroppt, dass du dir ein eigenes Verständnis oder Konzept oder ich weiß nicht genau, wie du es ausdrücken würdest, von Sünde überlegt hast oder für dich zusammengearbeitet hast. Ich weiß nicht, sag mal, wie du es ausdrücken würdest.
Ja, also ich würde einfach sagen, durch das Theologiestudium werden ja einfach mega viele Fragen aufgeworfen und wird so vieles auch auf den Kopf gestellt und ich will nicht sagen, dass man den Glauben unbedingt verliert oder sowas, aber er gestaltet sich irgendwie neu, ja.
Prost.
Cheers.
Oh, das ist aber ein Premium-Direktsaft.
Und schön süß, hä?
Ja.
Bisschen mehr Wasser vielleicht noch.
okay, ja.
Genau, also super viele Fragen aufgeworfen werden. Und man merkt dann, also ich habe dann so gemerkt, okay, mein Gottesbild ändert sich und das hatte schon eine Richtung, aber irgendwie konnte ich das noch nicht ganz klar definieren und nicht ganz greifen. Und ich habe mich erst vor ein paar Wochen mit jemandem unterhalten und da ist mir aufgefallen, dass ich selber dann einfach mal eine Frage gestellt habe an mich selber. Und die hat mir dann ermöglicht, einfach mir mein Gottesbild irgendwie zu formen. Also, und das war halt diese Frage, was ist eigentlich Sünde? So, was heißt das, was bedeutet das? Und deswegen würde ich gar nicht sagen so, oh, ich habe ein Sündenverständnis oder sowas, sondern ich habe einfach gemerkt, dass das so ein Begriff war, der das diesen ganzen Überlegungen in eine Richtung gebracht hat. Und dadurch, dass ich dafür eine Definition gefunden habe für mich, dass alles andere sich darin gefügt hat und ich dann, nachdem ich 3 Jahre studiert habe und viele Fragen hatte und vieles neu gelernt habe, so eine Richtung hatte und ein Bild für mich, an das ich einfach glauben kann. Also das ist für mich jetzt einfach...
Oh, ich muss mit jemandem telefonieren, eine Erinnerung bekommen. Ja, sorry. Ja,
also das ist einfach jetzt, das ist einfach meine Art, wie ich Gott erlebe und wie ich an Gott glaube.
Okay. Ich fand das tatsächlich spannend, weil als du gesagt hast, so ja, ich habe mir diese Frage gestellt, habe ich gedacht, mir fällt sofort, wenn ich bei dem Thema, über das Thema Sünde nachdenke, mir fällt immer sofort ein, ja, ich habe da auch viel gelesen und gehört im Studium. Man kann es aus so vielen unterschiedlichen Blickwinkeln bewerten. Es gibt viele Menschen, die haben dann ein Verständnis für. Und es wird natürlich auch, wenn man jetzt als Theologe arbeitet, natürlich auch schnell praktisch, weil nicht nur Leute das wissen wollen so, sondern weil es natürlich irgendwie auch zu dem ganzen Gesamtkonzept oder zu der Lehre gehört, die unseren Glauben ausmacht. Und man irgendwie Worte dafür finden muss, ne? Also das ist ja so, jeder muss irgendwie, wenn nicht nur wenn man gefragt wird, sondern auch irgendwie erklären, ja genau, warum ist es denn eigentlich so, dass gesagt wird, du glaubst an Jesus Christus und der ist für deine Sünden gestorben, ja, genau, so, also da geht's ja los. So, ne? Und gleichzeitig gibt's aber noch einen anderen Blick darauf. Ich habe so gedacht, es ist natürlich für viele Leute auch ein Begriff, der ist sehr besetzt, auch mit ganz vielen Assoziationen, auch mit ganz vielen Gefühlen so. Mhm. Das kann man sowohl in dem Moment erleben, dass man sagt, okay, es kommt ein komisches Gefühl auf oder es kommt sofort so ein schlechtes Gewissen hoch oder so. Aber auch, wenn ich jetzt mit Menschen über den Glauben rede, dass auch Leute, die in Kirche sind, das ist jetzt aber die Bubble-Kirche, da auch sehr krasse Erfahrungen gemacht haben, wo andere Menschen ihnen quasi gesagt haben, das und das und das ist Sünde, sie das aber nicht nachvollziehen konnten, dann sind Verletzungen passiert oder sie sind womöglich, haben schlechte Erfahrungen gemacht. Also so in jeglicher Hinsicht ein echt schwieriger, problematischer Begriff, wo ich so sagen würde, boah, irgendwie muss man sich frei machen davon und vielleicht an manchen Stellen, das ist ja ein Stück gute Theologie, sagen, ich gehe da jetzt nochmal dran und guck das mal durch meine Brille. So, ne? Und deswegen fand ich es cool, dass du gesagt hast, eigentlich habe ich das so gemacht und habe gedacht, das ist nochmal eine Chance, irgendwie über das Thema neu nachzudenken, ohne da jetzt sofort sein Verständnis und so weiter als das einzig Wahre und so, ne, irgendwie weiterzumachen oder zu sagen, wir müssen uns da alle auf irgendwas auf jeden Fall einigen, aber auf diesem Weg dahin kann das ja so eine Station sein, so, ne.
Ja, ja, das sind auf jeden Fall auch Sachen, die mich beschäftigt haben, dieses, dass andere Leute Menschen erklären, was irgendwie Sünde ist und dass der Begriff auch so lose in dem Raum hängt, aber mit so viel Anspruch ist, aber nicht. Also für mich hat dieser Begriff auch nämlich so eine Wirkung, wie du das gesagt hast, aber ohne, dass ich es wusste, was es für mich heißt eigentlich. Ah, okay. Und trotzdem hat ist der so geladen und dann dachte ich so, das nervt mich auch voll. Yeah, yeah. Also dieser Begriff ist so vollgeladen und ich weiß gar nicht, was der für mich bedeutet.
Ja, das stimmt.
Und dann musste ich, damit habe ich mich, glaube ich, oder deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht.
Ja, ich habe zum Beispiel letztens eine interessante Erfahrung gemacht. Meine Gemeinde hat auch einen Kindergarten und da ist so die Frage an mich herangetreten, wie kann man eigentlich mit Kindern über das Kreuz reden und dass Jesus gestorben ist und so, und geht es eigentlich und wie kann man mit denen über Sünde reden und so weiter und so fort, und dann gibt es natürlich die einen, sagen, wieso muss man das, also was soll man so, und dann, wenn man sich da reinarbeitet, es gibt total viele gute auch schon Erkenntnisse darüber, dass Kinder ein ganz anderes moralisches Verständnis haben. Ja. Also dass man, wenn man jetzt ihnen erklären würde, ja, Sünde ist sowas wie etwas, was du Schlechtes tust sozusagen, gehen die da gedanklich ganz anders dran als viele Erwachsene. Und dann habe ich irgendwie drüber nachgedacht und gedacht, naja, aber nicht nur Kinder, ne? Je nachdem, was du erlebt hast, es ist ja so unterschiedlich. Der eine sagt so, naja, gut, also heute Abend, ne, da haben wir uns eine Packung Chips reingezogen. Ne? So, also das ist ja schon so ein bisschen gesündigt haben wir da. Ne? Und du merkst so, ja, aber das ist Sprachgebrauch, das ist Kultur von Menschen ja. So. Ne? Klar, ich finde es auch bescheuert so, aber es ist trotzdem so, ja, das ist es für manche. Und bei manchen Leuten merkst du, die sind es so satt, dass das irgendwie in ihrem Glauben so ein beladenes und riesengroßes Wort ist, dass sie irgendwie an gar nichts anderes irgendwie für sich arbeiten oder glauben können, weil sie immer mit diesem Sinnbegriff hadern und so. Naja, und dann gibt es die ganz krassen, die sagen, ja, aber Moment mal, das ist doch hier zentral, das müssen wir doch irgendwie klarkriegen. Und in jedem empfinde ich auch so ein bisschen eine Wahrheit, aber ja, die Frage ist, wie sortieren wir uns?
Ja.
Also, versuchen wir das mal.
Ja.
Mal ganz, also bevor du jetzt sagst, so was dein Verständnis davon ist oder so, was kennst du denn oder weißt du denn für so unterschiedliche, ich sag jetzt mal, Verständnisse von Sünde? Also da gibt's ja mehrere Definitionen oder sowas. Hast du da ein paar auf Lager?
Nee.
Hast du dich davon frei gemacht, sozusagen?
Nee, habe ich einfach nicht. Also ich muss auch sagen, das war nicht so ein theoretisches Auseinandersetzen, und dass ich mich irgendwie hingesetzt habe und angefangen habe, oh, jetzt lese ich mal ganz viel darüber, sondern das war einfach ganz lange in meinem Kopf, und durch diese ganzen Texte einfach, die man fürs Studium liest oder auch neben dem Studium liest, war das einfach etwas, was in meinem Kopf gewachsen ist und auch entstanden ist, und kann jetzt nicht sagen, dass ich mich mit ganz vielen Definitionen auseinandergesetzt habe. Mhm. Das war ja auch gar nicht mein Anspruch. Es war auch nie mein Anspruch, das hier in einem Podcast erklären zu müssen.
Nee, das ist auch nicht der Anspruch vom Podcast, dass wir hier großflächig wie sagt man, die Definition geben.
Genau, so, ja. Genau, sondern einfach nur für mich, das war ein Weg für mich.
Okay.
Und deswegen kann ich da keine Definition sagen, aber natürlich so Sachen, die du halt gesagt hast, irgendwie, womit mein Verständnis beladen war oder beladen wurde einfach. Also sowas wie, Sex vor der Ehe ist Sünde.
Mhm.
Rauchen ist Sünde.
Mhm.
Alkohol trinken ist Sünde.
Mhm.
Wenn du gegen die 10 Gebote verstößt, ist das Sünde.
Mhm.
Und halt natürlich biblische Texte. So, wir sündigen immer, wir sind von der Sünde befreit. Und all sowas halt.
Ja.
Aber jetzt nicht so, dass es eine klare Definition oder sowas, sondern so an bestimmte Verhaltensmuster oder so. Oder sowas mal gehört wie, was für die eine Person Sünde ist, muss ja nicht für die andere Person Sünde sein. Oder sowas. Sünde ist was ganz Persönliches und sowas. Und das ist auch alles damit reingeflossen und sind auch immer Fragen gewesen, die mich daran beschäftigt haben, die das dann halt geformt haben.
Okay. Ja, ich habe die Frage auch nur gestellt, weil mir geht das selber so wie dir, ne? Dass ich gedacht habe, so, boah, ey, wo startet man da? Du legst noch was Wasser nach. Ja, also er kippt sich gerade einfach nochmal eine Tonne Wasser da in sein Glas rein. Gut, mir geht das da so wie dir, deswegen habe ich gefragt, dass ich gemerkt habe, man fängt an, sich damit zu beschäftigen, man fängt an, das zu lesen. Man hat es ja auch schon im Studium viel gelesen und so, und trotzdem geht mir das manchmal so, dass ich immer wieder neu darüber nachdenke, was ist das denn und wie rede ich denn darüber? Weil so die Grunddefinitionen so wie, man kann es als eine Art Tat beschreiben oder Sünde ist auch irgendwie sowas wie eine Grundhaltung, oder wenn man über das Stichwort Erbsünde nachdenkt, dann ist es irgendetwas, was von Generation zu Generation weitergegeben wird, und irgendwie kannst du da nichts für, so, ne? Über jedes Thema könnten wir jetzt irgendwie 20 Tage noch weiter diskutieren, aber das ist vielleicht nochmal so für den Anfang ganz gut. Ich habe auch das Gefühl, es ist sehr wild und sehr weit sozusagen, und vor allen Dingen in dem Ganzen durchaus möglich, sich so zu verlieren, dass du denkst irgendwie so, oh krass, also wenn das alles stimmt, so, ne? Bis hin zu der Tatsache muss ich ja auch sagen, dass ich natürlich davon überzeugt bin, dass wir auch viele Texte in der Bibel haben, wo Sünde einfach nochmal als aufgelöst ist durch das, was wir glauben. Also, dass Jesus letztlich frei macht davon, was auch immer das dann ist, Tat und Haltung oder so, ne? Und dass das aber auch eine Konsequenz hat. Also, dass es ja nicht so ist, dass wir dabei stehen bleiben, dass uns das irgendwie bedroht, so, ne? Und trotzdem, irgendwie tut es ab und zu doch noch, ne? Und irgendwie leben wir dann doch damit und so, ne? Und dann sagen die Leute so, ja, ich bin ja jetzt Christ geworden, ja, oder ich bin schon lange Christ, oder ich bin als Kind getauft und lebe in dieser Kirche. Und wollte jetzt aber irgendwie, hat er irgendwie gedacht, dass ich da jetzt nichts mehr mit zu tun habe, so, und trotzdem erlebt man das so, ne? Aber okay, dann sag doch mal, wie ist das bei dir losgegangen? Was sind so deine ersten Gedanken oder dein, was ist dein Verständnis von Sünde?
Ja, du machst das, hast es schon so ein bisschen aufgemacht, so Sünde ist Handeln oder ist das irgendwas in dir drin und so. Mhm. Und ich würde erstmal sagen, Sünde ist in dir drin. Und dann würde ich sagen, Sünde ist auch Handeln. Und du kannst auch dafür vielleicht sorgen, dass Sünde in jemand anderem Menschen drin ist. Mhm. Also es klingt sehr böse und sehr, sehr negativ und sehr düster.
Ja.
Aber so glaube ich das, weil ich glaube, Sünde ist was in dir drin, und ich würde sagen, eine Verletztheit. Mhm. Sünde ist etwas, wo du verletzt bist.
Ja.
Und deswegen ist es halt auch etwas, du verletzt dich im besten Fall nicht selber von Anfang an, vielleicht später schon, aber es ist etwas vielleicht, was in dich hineingelegt wurde, irgendwie von außen, und damit ist es eine Verletztheit in dir drin.
Mhm. Okay, oh, das ist sehr spannend. Ja, ist wirklich spannend. Ich habe nämlich tatsächlich, ich habe was gefunden im Internet, was da tatsächlich so ein bisschen mitgeht, so, weil ich, das ist ein Bibelzitat, die ersten Geschichten in der Bibel, die Urgeschichten, sagen wir Theologen, erzählen uns ja häufig so von sehr grundsätzlichen Erfahrungen und auch grundsätzlichen Themen, die Menschen mit Gott oder mit Glaube in Verbindung bringen, erleben und so weiter. Und bei dem Nachgucken, oder ich habe nochmal recherchiert, ne, Sünde, in welche Richtung, habe ich tatsächlich so ein Bibelzitat gefunden, wo gesagt wird, Sünde kann eben auch aus so einer Verletzung heraus geschehen. So. Und da wurde hier in dem ersten Buch Mose, im Kapitel 4, die Geschichte von Kain und Abel genannt.
Ah, krass, ja. Okay.
Und diese Geschichte irgendwie als eine Art grundsätzliche Erfahrung, wie Sünde entsteht, was das überhaupt sein kann und so. Und zwar aus einer Verletzung heraus. Und die Verletzung wird benannt als Neid, so, also im Sinn von, das ist noch nicht die Sünde an sich, oder das ist vielleicht nicht die Sünde, sondern es ist so, die Verletzung ist halt, naja, der ist neidisch sozusagen, und das geht dann ja schief sozusagen, dass dann ein Mord passiert am Ende. Und dann steht da, warte mal, ich muss nachlesen, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sein Verlangen, du aber herrsche über sie. Also irgendwie auch so, naja, du kannst da schon mit umgehen. So, es ist eigentlich möglich sozusagen, aber trotzdem, wenn du dich quasi auf diesen Neid fokussierst und bla bla bla. So, ne?
Genau, ja.
Okay, aber du hast gerade schon irgendwie gegrinst. Das ist dir auch bekannt sozusagen.
Ja, also ich muss sagen, also ich habe mich jetzt noch nicht so krass biblisch viel darüber gelesen. Mhm. Ich kenne natürlich die Stellen, aber ich habe mich jetzt nicht nochmal hingesetzt und gesagt, boah, ich will jetzt jede Stelle, in der Sünde vorkommt, mir nochmal durchlesen und das dann alles verstehen und gucken, ob das denn passt zu dem, wie ich mir das vorstelle, wie ich einfach Gott auch erlebe. Aber das ist eine Textstelle, mit der habe ich mich schon beschäftigt und über die habe ich auch gepredigt. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen, ja, nicht am Ende des Prozesses, weil der Prozess läuft ja auch immer noch. Dieses aktuelle Verständnis ist ja nicht festgeschrieben und das entwickelt sich auch immer noch weiter, so wie ich mich auch weiterentwickle. Aber als ich so das erste Mal das so ein bisschen greifen konnte, bin ich im Praktikum gewesen und musste dann halt predigen. Und das war ein Perikopentext und den habe ich dann vorbereitet. Ja. Und der hat mir voll geholfen, das nochmal an einen Text auch zu bündeln und zu verstehen und greifbar zu machen, auch für mich auch nochmal neu greifbar zu machen.
Okay. Aber das ist ja echt witzig, ne? Weil ich habe das wirklich durch Zufall gefunden und fand das richtig cool. Weil ich nämlich auch selber oft darüber nachdenke, wo trifft so ein, ich sag jetzt mal, theoretische Idee, etwas, was wir interpretiert haben, dann tatsächlich das Leben, und zwar unser Leben. Also so, ich sag mal, wie holen wir dieses Wort Sünde in den Kiez? So, ne?
Ja,
und das ist tatsächlich ja an so einer Stelle mit so einer Geschichte möglich und vor allen Dingen mit so einer Erfahrung, wie gesagt, sehr grundsätzlich, wo Leute es auch nachvollziehen können. Jetzt hast du aber gesagt, Sünde ist in dir, ist eine Verletzung, mit dieser Geschichte in Verbindung, zum Beispiel benannt durch sowas wie Neid oder so. Was sind denn deine Gedanken dazu? Was macht man damit?
Was man damit macht?
Ja.
Mit dieser Verletzung dann?
Zum Beispiel.
Ja, das das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. Das ist eine sehr schwierige Frage da. Also für mich hat das was ganz Produktives. Also, dass man das so benennen kann und eine Verletzung in sich selber erstmal überhaupt wahrnimmt und merkt, dass da was ist. Und für mich bedeutet das? Oder vielleicht erlebe ich das auch einfach nur selber bei mir, dass das eine Verletzung ist, die mich trennt, zu der ich selber keinen Zugang habe, wo ich mich irgendwie vielleicht vor etwas verschließe oder sowas und wo ich aber auch Gott verschließe, wo ich Gott nicht reinlasse, weil ich diese Verletzung irgendwie, mit der kann ich nicht umgehen oder sowas und da kann ich Gott nicht mit reinlassen in diese Situation, in diese Verletzung mit rein. Und das Produktive daran für mich ist, oder wie ich damit umgehe, ist mir immer bewusst zu machen, ich will Gott das zeigen. Weil vielleicht, finde ich, ist mir diese Verletzung doch unterbewusst, zumindest bewusst, sodass ich das nicht gerne mache und damit auch nicht gerne vor Gott komme. Dass ich das aber versuchen möchte. Und ich habe da so ein Schlüsselerlebnis oder auch eher ein Schlüsselerlebnis. Da war nämlich, wir hatten das in Didaktik, da war so eine Stunde und wir hatten so eine Schüssel und da waren so Figuren drin und da war es.
Ganz kurz, was ist Didaktik?
Ach so, Didaktik ist die Lehre vom Lehren und da haben wir so Methoden einfach ausprobiert und das war eine Methode, die wir einfach selber ausprobiert haben. Und da war eine Schüssel und die sollte Gott darstellen und da waren so Figuren, unterschiedliche Farben. Und das waren Emotionen, sollten die darstellen. Und die Aufgabe war einfach für sich selber mal zu gucken und sich reinzufühlen, mit welchen Emotionen bin ich bei Gott? Und dann sollte man diese Figuren so um diese Schüssel herum irgendwie hinstellen. Und dann habe ich das halt gemacht und gemerkt, dass es halt einfach eine Emotion ist, die ich Gott nicht zeige, mit der ich einfach nicht vor Gott bin. Und das ist einfach auch wirklich eine Emotion, mit der ich nicht gut in meinem Alltag auch umgehen kann. Und das ist für mich, würde ich sagen, da bin ich verletzt. Ich weiß nicht, kann jetzt noch nicht sagen, woher das kommt. Bestimmt bin ich da irgendwie geprägt und durch meine Erziehung vielleicht auch oder durch mein Umfeld und alles, dass ich das irgendwie habe, dass ich da diese Verletzung habe und das ist, da gehe ich nicht mit zu Gott und das heißt, dass ich damit, wie ich damit umgehe, ist zu versuchen, in dieser Emotion vielleicht zu beten oder so und mit dieser Emotion zu Gott zu kommen. Und man merkt, das ist vielleicht schon, ich weiß nicht, ob man das schon merkt, aber das ist auch sehr psychologisch irgendwie geladen. Es geht viel um Verletzungen eindrehen, so Kindheit und alles. Vielleicht heißt das auch mal mit Menschen darüber reden, sich das anzugucken mit anderen Menschen, sich auch anderen Menschen darüber gegenüber zu öffnen und vielleicht auch mal professionell Menschen, dass man das aufarbeiten kann, dass man diese Verletzung irgendwie aufmachen kann und dadurch halt sich selber erstmal reinlässt, wirklich sich das mal anschaut, guckt, woher kommt das eigentlich und dann aber auch wirklich Gott da reinlässt und sagt, Gott, ich möchte, dass du diesen Raum einnimmst, ich möchte dir diese Emotion zeigen und ich möchte dir sagen, dass du diese Emotion füllen sollst.
Und das bedeutet für dich, also ich, ne, so von dem, wenn man das weiterdenkt, Gott ist dann jemand, der, oder andersrum gefragt, wie reagiert denn Gott deiner Meinung dann und was ist so seine Aufgabe da drin? Also ohne, dass er es müsste, aber was tut Gott dann da?
Naja, das ist jetzt auch wie, also das, finde ich, sieht man auch in dieser Geschichte von Kain und Abel. Denn diesen Vers, den du gerade vorgelesen hast, das ist etwas, was Gott Kain sagt. Und das ist für mich diese Sache, Gott steht schon vor dieser Tür, sage ich. Also ich stelle mir das so manchmal vor, wie so mein Herz besteht aus ganz vielen Räumen. Für mich sind diese Verletzungen und sind das so Emotionen. Für mich sind das so Räume mit Türen. Und entweder ich mache diese Tür auf für Gott und das heißt, diese Emotionen, die ganz nah an dieser Schale, an dieser Schüssel waren, da habe ich die Tür voll offen und Gott geht da rein und raus und fühlt sich da voll willkommen. Aber ich habe diesen einen Raum, da lasse ich Gott nicht rein. Aber Gott steht vor diesem Raum. Also das ist diese Vorstellung, die ich habe, dass Gott da steht und sagt, naja, ich möchte dir diese Tür nicht aufreißen und einfach da reinstürmen, sondern komm du doch, mach du doch diese Tür auf. Und das ist für mich genau dieser Moment, den dieser Bibeltext festhält, weil Gott sieht Kain, dass er irgendwie schon verletzt ist, ja, sieht, dass Kain so gerade die Tür zugemacht hat, so ungefähr. Und dann kommt Gott und sagt so, hey, Kain, ich möchte gerne mit dir reden, so, kann ich nicht in diesen Raum mit reinkommen? Wie sieht das aus? Also Gott redet ja mit ihm, kommt zu ihm irgendwie und dann sagt ihm das so, ey, wenn du mir nicht die Tür aufmachst, das ist eine Warnung, das klingt so böse, aber irgendwie halt so, dann bleibt diese Tür zu und vielleicht kann man sich das dann vielleicht vorstellen wie so eine Hintertür, dann kommt durch die Hintertür vielleicht die Sünde rein oder vielleicht ist die schon drin oder so und nimmt diesen Raum dann einfach noch mehr ein, wenn Gott da nicht ist. Aber Gott steht da und sagt, ja, ich möchte da rein, lässt du mich rein.
Finde ich richtig cool. Tatsächlich steht da ja in dieser Story, habe ich gelesen, also in der Geschichte da in der Bibel steht, Gott sagt dann zu Kain sozusagen, guck besser nach oben sozusagen, also hebe den Blick empor oder so, und bezieht das dann auf dieses Frommsein. Und ich kenne so viele Leute, die würden das so auslegen, dass sie sagen, naja, Frommsein heißt, das nicht zu tun, das ja, nicht genau. zu tun, das ja, nicht ja, zu ja. tun, sondern also.
Das ist genau das, was ich nicht mag.
Ne? Ja, also und das es ist auch eine vielleicht ist eine falsche Auslegung, sag ich jetzt mal, aber es ist eine mögliche Auslegung davon, so eine zu sagen, wir definieren mal sozusagen, und mit der Geschichte würde das ja bedeuten, ey, lass den Neid nicht groß werden, lass den Neid nicht zu, sozusagen. Und das, was aber eigentlich, wenn ich das jetzt so verstehe, wie du das sagst, das aussagt, ist sozusagen, guck mich dabei an, ich kann dir damit helfen.
Genau,
sozusagen, ja. So, ja. Ne? Und das finde ich auch cool, weil es nämlich einerseits sehr realistisch sagt, naja, Leute, Sünde ist das, was einfach in uns ist, im Sinne von, wir machen das jetzt mal nicht, wir machen jetzt hier keinen Otto draus, sondern es ist halt einfach wirklich da, so. Also ja. Vielleicht ist es bei dem einen Neid, vielleicht ist es bei dem anderen irgendwie sowas wie Eifersucht oder was gibt's noch?
Ja, das, also ich habe auch, ne, als ich mich mit dem Text auseinandergesetzt habe, genau, Neid ist so etwas, was da reinspielt, Zorn ist dann natürlich voll was, was da reinspielt. Der Text, das Wort, was da irgendwie steht, was diese emotionale Reaktion von Kain beschreibt, ist irgendwie so, dass er dass er so entbrennt und dass ihm warm wird, dass so Blut in den Kopf steigt und so. Und das ist ja so, beschreibt ja Zorn sehr gut, ne? Aber das beschreibt ja auch irgendwie Scham, dass er vielleicht rot wird oder sowas. Er guckt auf den Boden, will niemanden gerade sehen, weil ihm das irgendwie voll peinlich ist, ne? Weil die haben ja vorher beide geopfert und sein Opfer hat scheinbar irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und vielleicht ist ihm das auch peinlich und so. Und auch dieser Text lässt es irgendwie offen. Natürlich irgendwie Neid und Zorn sind das am ehesten, aber ich fand das irgendwie, das hat mich nochmal so, hat das so geöffnet, dass es auch irgendwie Scham sein kann. Und da gibt es halt ganz vieles. Also,
finde ich super.
Ja,
ja, das, vor allen Dingen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das so anfangen zu sehen, weil es, ich sag mal so, die andere Auslegungsform würde sagen, sei fromm. Und dieser Befehl, sei fromm, heißt direkt sozusagen, lass Neid nicht zu, Zorn nicht zu, Scham nicht zu, weil das ist Sünde in dem Sinne. Ja, bei vielen Sachen würde man auch noch tatsächlich so mit Menschenverstand hinkommen und sagen, wieso ist denn Scham Sünde? Also so, ne? Aber trotzdem ist, finde ich, das Schlimme daran, dass halt auch viele, viele Gefühle, die einfach da sind, wo man sagen kann, naja, ehrlich gesagt, weiß man das ja durch Psychologie, Gefühle haben einen Selbstzweck. Also das ist halt einfach, wenn du zornig bist, bist du zornig. Wenn du neidisch bist, bist du neidisch. Wenn du dich schämst, dann schämst du dich. Da kannst du nichts machen, sozusagen. Ja. Ne? Aber das führt halt dazu, dass so viele Leute in sich arbeiten und weil sie dann das auch noch dann quasi übergebuttert bekommen, dass das Sünde ist, also was Schlechtes in dem Sinne, ist es sozusagen eine Sache, die sie versuchen wegzudrücken, zu unterdrücken.
Genau,
Und dann passiert nichts, außer dass es in diesem Raum vielleicht wächst und wächst und wächst.
Ja, so, das glaube ich voll. Das glaube ich voll, genau.
Und das, also so wie du es sagst, ich finde es mega, mega, mega cool, weil es im Prinzip die Einladung ist zu sagen, nee, also Sünde wäre, wir sagen jetzt mal ganz gelassen, etwas, was da ist, so, kann natürlich auch ziemlich doll da sein, kann ziemlich intensiv auch sich für dich anfühlen, kann ein großer Schmerz sein, so wie du gesagt hast, aber die Möglichkeit, die quasi Glaube eigentlich bietet oder die, wo man sagen kann, die Möglichkeit, die durch Gott in unserem Leben da ist, ist zu sagen, damit arbeiten wir, so, ne? Und das wäre dann auch nicht so, dass man Leuten die Sünde einredet, sondern dass man sagt, na, wir benennen etwas, da ist sozusagen.
Genau, so, ne? Das finde ich auch ganz schwierig. Das ist etwas, was man einfach in sich selber fühlen kann. Das ist nicht etwas, was ich dir sagen kann, boah, das ist deine Sünde oder so und was bist du denn für ein Typ, sondern du kannst in dich selber hineinfühlen und schauen, was dich belastet. Mhm. Und natürlich kann das in einem Gespräch sich entwickeln und dann kann ich auch mal eine Frage stellen, hey, kann es sein, dass das eine Sünde in dir drin ist oder einfach vielleicht etwas ist, das, wo du dich Gott verschließt, wo du selber auch gar nicht reinschauen magst, wo du irgendwie verschlossen bist und dann ist das irgendwie auch gar nicht so Schlimmes irgendwie für mich. Also vorher fand ich das so ganz schlimm, boah, du hast da eine Sünde oder du bist das nicht, das klingt so voll böse und das war so super unangenehm und dann will ich eigentlich mit der Person gar nicht reden, jetzt bin ich selber die Person geworden, die sowas sagt und meine das aber gar nicht böse, sondern halt einfach nur etwas zu benennen, was in dir ist. Ich würde dir das gar nicht aufdiktieren oder sowas, sondern einfach zu schauen, wie geht's dir und wo fällt es dir schwierig und ja, dieses, das, ja, genau das.
Ja, ich finde das, also ich höre natürlich auch schon so ein bisschen die Kritiker, die sagen, oh ey Leute, Sünde ist doch nicht nur so ein Psychoprozess in einem so, ne? Mhm. Sondern wenn, ganz klar, Sünde ist auch Mord, Sünde ist auch Gewalt und so weiter, ne?
Ja. Ja, voll. Das ist auch was mich beschäftigt hat und wo ich dann immer so, aber daraus heraus konnte ich das dann wieder beantworten. Weil dann habe ich mich gefragt, eben, weil ich habe das ja schon gesagt, Sünde ist eine Verletzung in dir drin, das heißt, das hat vielleicht schon jemand gemacht in dir. Und das ist auch etwas, was du wieder machst.
Ja.
So, und damit ist es auch. Natürlich ist Mord auch Sünde und auch Lügen und all sowas. Bei den Dingen jetzt vielleicht schon so Mord und Klauen und so, das kann man da schon pauschal sagen, aber bei den anderen Dingen vielleicht nicht pauschal, sondern es geht darum, wenn du anderen Menschen verletzt und ihnen wehtust, dann ist das Sünde. Mhm. Man, so eine andere Definition, die da auch mitschwingt, die ich auch kannte schon vorher, so Sünde ist eine Trennung zwischen dir und Gott. Mhm. Das trennt dich von dir und Gott. Und das ist es für mich. Also wenn ich beklaut werde, dann wenn mir wirklich was wirklich Schlimmes geklaut wird und ich fange an, so Vertrauensprobleme zu entwickeln und habe da diese Verletzung und verschließe mich da vor mir selber, vor anderen Menschen. Ja, ich fange an, nicht mehr Menschen zu vertrauen. Naja, und ich verschließe mich nicht nur anderen Menschen, sondern ich verschließe mich auch Gott. Das heißt, ich baue da so eine Trennung auf zwischen mir und Gott. Und damit ist das diese Definition auch, die damit reinspielt. Jemand anderes beklaut mich und dann entsteht in mir Sünde und trennt mich das von Gott. Und genauso natürlich, wenn ich anderen Menschen beklaue, also das ist ja dann vielleicht auch in mir drin, ich sündige dann auch an den Menschen. So, dann wird es auf einmal zu einer Handlung, zu einem Verb auch, ne? Nicht nur zu einem Status in mir drin.
Ja, ich finde es super spannend. Also gerade auch diesen Aspekt Trennung. Das deutsche Wort Sünde ist tatsächlich vom Wortursprung, das ist, also kann jeder nachlesen, wenn man es googelt oder so, heißt ja erstmal Trennung. Also das ist irgendwie so das Altdeutsche sozusagen. Habe ich auch am Anfang gedacht, oh, ist es das wirklich immer? Aber ja, natürlich beschreibt es das, ne? Weil selbst wenn du, das ist so mein Blick da drauf, letztlich hat jeder Mensch die Möglichkeit, auch mir ein Stück von Gott zu zeigen. Das ist ja auch das Besondere, warum wir Kirche sind oder Kirche gründen. Und auch eine, finde ich, eine coole Annahme zu sagen, ich gehe durch die Welt und ein Stück von Gott kann sich in jedem Menschen zeigen. Nicht erst, wenn er, aber das ist jetzt meine progressive Meinung, nicht erst, wenn er Gott angenommen hat, so wie wir oft sagen, sondern Gott, weil er ein Geschöpf Gottes ist, sozusagen, schon allein darin kann ich ihn erkennen.
Ja,
so, ne? Und wenn ich eben dann etwas tue, was diesen Kontakt zu diesem Menschen unterbricht, sozusagen, dann ist es ja auch eine Trennung. Und in dem Sinne sogar beides, eine Trennung von Gott und zu den Menschen. Und beides ist gleich doof, weil ich ein Stück da nicht erlebe. Ja. Natürlich ist das große Ziel dann ja immer so, ja, aber was ist denn, wenn Leute sagen so, ich will Gott ja gar nicht erleben? Nicht das große Ziel, aber der große Gedanke dahinter ist ja immer, dass man in Verbindung mit anderen Menschen und mit Gott ist, sozusagen so, ne? Auch da, ist für mich irgendwie gar nicht so, dass ich das anderen Leuten aufdrücke, sondern wo ich auch sagen würde, ja, aber das passiert doch im Leben immer. Also jeder von uns sucht doch irgendwie Kontakt. Wir merken das jetzt durch Corona noch krasser, wie sehr uns das fehlt und solche Sachen. So, ne? Also wo ich auch sagen, das muss man jetzt gar nicht beweisen. So, ne?
Es gibt es ganz oft so in theologischen Büchern, und das ist auch ganz wichtig bei uns in der Gemeinde, dass der Mensch funktioniert immer, und das in so einer Beziehungskonstellation, und das sind vier Beziehungen. Der Mensch in Beziehung zu Gott, zu sich selbst, zu anderen Menschen und der Umwelt und der Natur, so. Und das kann man nicht voneinander trennen. Und da, jetzt habe ich das Trennen gesagt, so, ne, aber wenn da irgendwo eine Trennung ist, dann beeinflusst das auch alle anderen Beziehungen. Und die Gottesbeziehung ist auch da immer. Ich glaube, dass jeder Mensch halt irgendwie eine Beziehung zu Gott haben kann, und die da irgendwie da ist, und dass das was ganz Schönes ist. Und ich finde das mega toll. Und für mich ist es auch mit dem, wie ich das jetzt verstehe, und so, es ist so schön, immer zu wissen, auch wenn ich sie so oft nicht hinkriege, Gott in diesen Raum zu lassen, immer zu wissen, Gott ist da und Gott liebt mich, dass das so schön ist, dass das einfach eine gute Sache ist. Und das freue ich mich, wenn ich das Menschen irgendwie nahebringen kann, dass sie auch diese Beziehung erleben können. Weil ich glaube, das ist eine so starke Beziehung. Weil ich glaube, das ist jetzt natürlich schwierig, weil Gott alles schafft und Gott in dieser Welt ist, aber ich glaube, Gott ist nicht der, der uns verletzt. So, und das ist voll die schöne Zusage, weil überall anders passiert ist, und es beeinflusst meine Beziehung zu Gott, aber Gott liebt immer mich.
Krass, ja.
Und das ist halt so das Schöne daran und das, die Kraft und die Stärke und das, was ich so toll daran finde.
Ja, ist ein cooler Gedanke. Der Einzige, der dich nicht verletzt, ist Gott, weil er es nicht tut. Ja, ja, wirklich.
Ja.
Ich hatte gerade noch einen Gedanken. Ich weiß nicht genau, was würdest du jetzt jemandem sagen, der von dir aber wissen will, was denn genau Sünde ist und was nicht. Also ne, die Definition von dir, Verletzung, ich finde es mega gut. Wie gesagt, man könnte da ja noch viel weiterspinnen. Aber jetzt hast du ja auch gesagt, du hast dich gerade wegen solchen Themen wie Sex vor der Ehe und anderen Dingen oder so beschäftigt. Das sind ja so die Klassiker. Und irgendwann wollen die Leute das ja immer wissen, so, ne? Auch gerade als Theologe. Ja, wie stehst du dazu und bla bla. Nach dieser Definition würde man ja sagen, wenn ich das richtig verstehe, alles, was irgendwie eine Verletzung in dir ist und dann zu einer negativen Tat führt oder einer Trennung zwischen dir und Gott, dir und Mensch, genau, und so, ist sozusagen Sünde. Wie kann man da jetzt andersrum vorgehen? Also das ist ja das, was wir Menschen immer wissen wollen. Was ist denn jetzt Sünde und was nicht? Und bei manchen Dingen ist es ja auch wichtig, mal zu benennen, nein, das ist keine Sünde. So, ja. Wie gehst du da vor oder wie machst du das?
Das kann immer nur im Gespräch passieren. Also all diese Fragen, auch kein Sex vor der Ehe oder sowas, wo man dann, das ist ja auch immer wieder so, da trennt sich das so. Die einen sagen so, ja, auf jeden Fall, das ist Sünde, das geht gar nicht. Und die anderen fallen schon wieder so ein bisschen anders von der anderen Seite vom Pferd runter und sind so, nee, ist so alles voll entspannt und so. das ist doch von früher und so. Ja, aber nee. Also ich glaube, das hat auch einen Wert und so. Und dann muss man halt schauen, was so. Und das ist jetzt gar nicht, dass das jetzt so das Thema ist. Ich glaube, das ist einfach nur das, was in aller Munde ist. Kein Sex vor der Ehe. Ich glaube gar nicht, dass es darum geht, aber auch das kann verletzen. Also wenn du vielleicht relativ jung bist und dann schon mit deinem Partner, mit deiner Partnerin schläfst und das im Nachhinein bereust und du dich vielleicht zu sehr geöffnet hast, dass dich das dann verletzt und du dann später viel zu vorsichtig vielleicht bei der Wahl deiner SexualpartnerInnen bist oder auch in das andere Extrem rutscht so, aber das kann ich der Person nicht sagen. Aber da geht's halt, und das ist auch die Schwierigkeit eben, ja, wir wünschen uns irgendwie so klare Antworten oder viele Menschen wünschen sich das so, dass es so eine gerade Linie ist, darf ich jetzt Sex vor der Ehe haben, ja oder nein, sag doch mal. Nee, das müssen wir zusammenschauen, ob dir das gut tut oder das musst vor allem du schauen, aber ich helfe dir gerne dabei, zu schauen, ob das denn gut ist oder nicht. Und es gibt so, das ist genau dasselbe Thema, weil es nur in aller Munde ist, aber das will ich jetzt einfach mal richtig droppen. So, aber wirklich, ich finde keinen Grund, warum Homosexualität eine Sünde ist. Finde ich in dieser Definition überhaupt nicht. Um das mal zu droppen, so, weil das auch eine Frage ist, ne? Und da finde ich es leider gar nicht. Also bei Sex vor der Ehe können wir drüber reden, bei Rauchen, Alkohol, können wir alle, können wir schauen, aber Homosexualität finde ich nicht. Also ich finde da nicht, ich finde eher nur, dass es gerade eher so ist, dadurch, dass es nicht akzeptiert ist und dass es eher zur Sünde gemacht wird, ist die Sünde, weil es dadurch Menschen verletzt. Und das ist viel, so da sehe ich eher gerade das Problem so, aber dass jetzt irgendwie Menschen, die homosexuell sind, irgendwie sündig sind, also aufgrund dessen so, habe ich noch keinen Grund gefunden. Also vielleicht, wenn jemand das versteht, wie ich das verstehe und dann einen Punkt hat, dann schreibt mir gerne so.
Könnt ihr gerne kommentieren.
Genau, bei Instagram.
Genau.
Dann finde ich das spannend und finde, darüber nachzudenken ist ja wichtig, aber bisher habe ich gerade bei dem Punkt nichts gefunden, warum das Sünde sein sollte. Und wie gesagt, bei vielen anderen, ja, und dann gucken halt, was das in dir ist.
Ja, ich finde auch grundsätzlich gut, dass du sagst, ins Gespräch gehen, nicht im Sinne von wir zerreden das mal so, sondern erstmal sagt es ja auch, du suchst danach einer Deutlichkeit, die es nicht im Leben gibt, sozusagen. Es ist bei manchen Sachen viel individueller, aber es ist auch nicht so individuell, dass du zu keiner Antwort kommen kannst, so, ne? Sondern wenn es um eine Verletzung geht, dann ist natürlich die Frage, genau, woher kommt die Verletzung? Und beim Sex vor der Ehe wäre das dann eben, weil das Thema Sexualität ein totales Beziehungsding ist, zu sagen, da gucken wir doch einfach mal, was könnte das sein, sozusagen, was da vielleicht für dich dran wichtig ist und was nicht. Also so verstehe ich dich jetzt, welche Verantwortung du für dich übernimmst und welche Verantwortung du für deinen Partner übernimmst und so weiter, ne?
Ja, aber Ja, ja, ich muss auch sagen, jetzt gerade fällt mir auf, nochmal, ich kann schon ein paar Dinge benennen, die so sind. Also ich habe das ja gerade schon gesagt, sowas wie mit Homosexualität umgegangen wird. Mhm. Und das ist einfach Diskriminierung, Rassismus. Mhm. Das ist Sünde, weil das Menschen verletzt.
Ja.
Ja, und auch, wenn wir andere Menschen ausbeuten, das ist Sünde. Wenn wir die Natur ausbeuten, das ist Sünde. Mhm. Wenn wir dafür sorgen, dass Menschen einfach unglücklich werden, und das gibt es einfach strukturell, dann ist das Sünde.
Mhm. Ja, ich finde das richtig gut. Vor allen Dingen, das ist ja so meine Frage, ne? Kann man denn mit deiner Definition auch dann wirklich sagen, doch, das ist Sünde, oder ist es immer eine individuelle Sache sozusagen? Und du sagst ja, nee, man kann das auch grundsätzlich und auch prinzipiell bei manchen Sachen sagen. Und genauso kann man sagen, nee, das ist nicht Sünde, ne?
Ja.
Also ich finde das cool. Also weil es halt eben ja auch eine Klarheit ist, die wir brauchen. Und ich meine nicht nur einzelne Menschen, sondern weil Leute, ja, also queere Menschen oder auch Menschen, die Rassismus und rassistische Diskriminierung erleben, die brauchen auch diese Benennung, dass einfach Leute sagen, nein, das ist falsch.
Ja.
Und dann auch bewusst da was verändern in ihrer Art und Weise, wie sie leben, wie sie Kirche bauen, was auch immer.
So, ja, ne? Ja. Und das macht die Bibel ja auch so groß, ne? Also ich glaube, dass ganz viele Texte man mit dieser Brille lesen kann, und ich mache das auch, ja, und finde das ganz spannend. Also auch so die ganzen alttestamentlichen Gebote, das ist natürlich manchmal ganz schwierig, weil die schon sehr speziell sind, aber dann mal zu gucken, was ist eigentlich der Sinn dahinter? Und vielleicht hat das einen richtig guten Sinn. So, aber auch diese ganzen Texte, vor allem im Alten Testament, aber auch bei Jesus geht es so viel um soziale Gerechtigkeit und um diese Menschen, die das eben nicht erleben. Und da geht es immer darum, die im Blick zu haben, weil wir das irgendwie nicht hinkriegen, wir Menschen. Ich weiß nicht, warum, warum das so drin ist, schon seit immer, aber das benennt die Bibel schon immer ganz klar, dass es darum geht.
Ja, das sehe ich auch so. Mich wundert, dass manchmal das andere das nicht so sehen, und ich frage mich dann, warum. Also ganz ehrlich, ich weiß natürlich irgendwie so, dass wir in so einer riesigen Diskussion da auch sind miteinander.
Klar, ja.
Und dass jeder für sich auch nach seinen Fragen geht und dann nach seinen Antworten sucht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich das schon erkenne, dass es so ein durchgängiges Thema gibt, und viele, manche Christen sagen immer so, oh ja, ich kann es nicht mehr hören und so, aber diese Liebe so, ja, ne, die einfach deutlich wird, und die auch bei dem Thema Sünde deutlich wird, dass vielleicht kann man das mal so sagen, da, wo Trennung nicht geschieht, da geschieht Liebe. Da kann sozusagen diese Beziehung zu Gott, zu Menschen und Menschen untereinander, und auch, finde ich auch ein ganz cooles, dass dieser Blickwinkel, den ihr auch bei euch an Kirche habt, dass man auch sagt, auch diese Beziehung zu mir, auch die Liebe zu mir, auch daran zu arbeiten, das mit
geht's
hineinzunehmen,
ja,
finde ich super cool.
Geht's
ja, genau.
Darum. Also ganz viel geht es darum, dass Gott mich geschaffen hat. Darum geht es auch in der Bibel. Es geht um meine Beziehung zu Gott. Ich habe den Heiligen Geist. Jesus begegnet mir, ja. Und dieses Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, da steckt es auch immer drin. Mhm.
Ich habe mich noch gefragt, hast du das für dich durchdacht, wie, an welcher Stelle Jesus da mit reinkommt und mit reinspielt?
Ja, das ist super schwierig. Also da merke ich auch, da habe ich noch offene Fragen auch. Mhm. Und ich merke auch dieses, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und das Leben auch nach dem Tod. Das Ganze beschäftigt mich ja, ist ja das Leben hier. Und ich finde es auch gut, weil das ist das Einzige, also das ist das, was ich kenne. Ich kenne das Leben nach dem Tod nicht, das habe ich noch nicht gelebt, und darüber kann ich ja kaum.
Ach so.
kann ich mir nur schwierig Gedanken machen. So, das ist das Leben, was ich gerade führe, und das kann ich entscheiden und kann ich erleben, und das kann ich mich beeinflussen lassen von Gott und von Jesus. Und was es bedeutet, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, das bedeutet für mich eben, dass er mir gezeigt hat, dass er mich liebt. Dass er für all den Scheiß, all die Verletzungen und all den Scheiß, den Menschen auch sich gegenseitig tun, dass er gezeigt hat, ich nehme das auf mich, ich habe hier niemanden verletzt, aber gerne, ihr dürft mich verletzen, und ich nehme das auf mich und gehe dafür an das Kreuz. Und darin zeigt er eben diese Liebe, und ich glaube, dass daran so viel Kraft herausgeht, und das ist meine Hoffnung, also dass ich sage, dass mir das immer wieder zeigt, ich kann zu Gott kommen und ihm wirklich diese Tür öffnen diesen Raum. Ja. So, weil darum geht es ja auch immer wieder, wenn man so die Bibel von vorne bis hinten liest, dann geht es ja immer wieder darum, dass die Menschen sich von Gott abkehren und Gott dann irgendwie sagt, so, dann zeige ich es euch jetzt nochmal so, ich liebe euch, so, checkt es mal. Und dann macht er irgendwas, schließt einen Bund mit ihnen und so weiter, zeigt ihnen immer wieder, dass sie lieben und sie so, ah, okay, der liebt mich, cool. Und dann gehen sie wieder woanders hin, drehen sich weg von ihm. Und in Jesus ist es so passiert, hat er gesagt, so, Leute, jetzt, damit ihr es mal wirklich checkt, ich liebe euch so, verdammt. Ja. So, ey, wirklich, ich liebe euch. Und das hat dann Jesus gezeigt darin, dass er für uns Mensch geworden ist, dass er erstmal voll auf uns einen Schritt zugemacht hat. In all dem, wie er so gehandelt hat, er ist immer Menschen begegnet, hat die Sünde gesehen, wie sie verletzt sind, so wie sie aus dieser Gesellschaft rausgedrängt werden, und hat ihnen geholfen, wieder Teil der Gesellschaft zu werden. Und am Schluss hat er gesagt, ey, wirklich, damit ihr es checkt, ich nehme das auf mich, diese ganzen Verletzungen, und gehe dafür ins Kreuz. Und das ist für mich diese Kraft, die mir hilft zu sagen, ich bin mir gewiss, dass Gott wirklich immer vor dieser Tür steht. Und dass ich, dass Gott wirklich, dass Jesus, dass der Heilige Geist wirklich in diesen Raum möchte. Und ich das glauben muss, dass ich das annehmen darf und sagen kann, okay, ich lasse ihn da rein. Und das ist auch in diesen vier Beziehungen, dass ich immer weiß, von dieser Beziehung kommt eigentlich Kraft. Ich glaube, dass natürlich kann diese Beziehung auch von uns, das habe ich ja vorher schon gesagt, so geschädigt sein und schwierig sein und so. Aber eigentlich soll diese Beziehung, ist eigentlich die, die Kraft gibt, auch die anderen Beziehungen wieder gerade zu bringen. Und dass ich wirklich da befreit sein kann und befreit hier leben kann.
Wow, also es hört sich jetzt gerade nicht nach, du hast dir da noch nicht so viele Gedanken gemacht und das ist schwierig.
Ich finde es halt immer noch schwierig, weil ich muss auch sagen, das ist natürlich eine Definition, die für mich hier passt in meinem Leben, aber wenn ich Menschen sehe, die auf der Straße leben, obdachlos sind oder Menschen, die ja auch heute noch in Sklaverei leben, ja, wenn ich denen das irgendwie sagen würde, so, hey, guck doch mal einfach auf dich, öffne dich da doch einfach und dann erträgst du das vielleicht auch noch, oder hey, wenn du einmal Gott in dein Herz reinlässt, ne, dann bist du morgen nicht mehr alkoholkrank oder so, nicht mehr obdachlos oder so. Nee, das funktioniert nicht. Und deswegen, ich glaube trotzdem, dass es auch bei den Menschen viel um Verletzung geht. Ja, dass Menschen Drogen nehmen, das ist nicht einfach so, man sagt sich, also gibt's auch, ja, Drogen sind auch einfach scheiße, so, dass Menschen irgendwie da in den Kontakt kommen, aber dass Menschen überhaupt an Drogen kommen und das konsumieren, ist meistens von sich heraus, dass da irgendeine Verletzung ist. Und das ist ja das Spannende. Also ich finde Drogen sehr interessant, ich habe da viel gehört, gelesen und so. So, das, wie Heroin beschrieben wird, ist genau dieses Gefühl, dass alles egal ist und dass du so super, die sagen, man sagt so, dass es wie so ein warmer Mantel ist. Es ist so, oh, du bist einfach so richtig kuschelig und es ist so schön und so, oh, so, weißt du? Und das ist das, wonach die Menschen sich sehen. Dann wirst du danach süchtig. Ja. Und das liegt nicht daran, weil Heroin jetzt, also, ist schon heftig eine Droge und auch, ne, aber dass da erstmal eine Verletzung in dir drin ist.
Ja, ich finde es tatsächlich gar nicht so schwierig, wenn du das so beschreibst, weil ich merke, es macht total Sinn, auch, ich weiß, dass das, ich weiß, was du meinst mit schwierig, es ist schwierig, auf jemanden zuzugehen und jemanden zu sagen, so, ey, ich habe so eine Lösung für dich und die heißt Jesus, das ist ja auch tatsächlich so dieses alte Gefühl von, ich gehe jetzt da in das Land sozusagen, ich sag denen mal, ne, so glaube ich und das ist die Lösung all eurer Probleme, darum geht's ja gar nicht, aber ich finde, das, was du beschreibst, ist ja eigentlich eine wie so eine Art Möglichkeit oder auch so eine Einladung, so ey, wenn du auf der Straße lebst oder wenn es dir richtig dreckig geht oder was auch immer, sozusagen, ich möchte gar nicht dir sagen, ich habe die Lösung aller Probleme. Ich will nur sagen, für deine Verletzung, für den Part, wo es dir richtig dreckig geht, gibt es quasi eine Tür, die du aufmachen kannst und in dieser Tür wartet jemand, der dich liebt, egal was ist und was passiert und was dir wehtut sozusagen. Ja. Und da reden wir ja dann nicht von jemandem, der hinter der Tür steht, also nach deiner Definition, der dann sagt, also du trinkst sozusagen, nee, genau, ne? Sondern der sagt, boah Mann, wie dreckig es dir geht, wie schlimm, das tut mir so leid. So ja. Und dann, und das, deswegen sage ich ja, also ich finde es tatsächlich, es macht total viel Sinn und merke auch, man könnte das noch weiter spinnen auch, was bedeutet, also wenn Jesus quasi man sagt ja den Preis am Kreuz für alle Sünden dieser Welt, für das Allerschlimmste, was er immer bezahlt hat. Was heißt das in aller Konsequenz? Es bedeutet eigentlich, die Freiheit zu haben, wirklich die Tür aufzumachen. Ja, und wenn ich mich nicht traue, dass dann nochmal eigentlich so ein Jesus steht, der sagt, kannst du wirklich ruhig, ja, da passiert nichts Schlimmes. So, ne? Ja. Also wie so eine Art Türsteher, der aber dir wirklich sagt, komm rein. Also der wirklich so, ne?
Die Tür zu
öffnen, genau, so, genau. Ne? Ja. Okay, also jetzt haben wir am Schluss Jesus noch als Türsteher. Mal gucken. Vielleicht nicht so das beste Bild, aber wir werden es mal weiterdenken. Markus, hast du Bock noch ans Lagerfeuer zu gehen?
Ja, unbedingt.
Sehr gut, ich bin sehr gespannt.
Es ist morgens, es ist super hell, die Sonne scheint, jetzt ein Lagerfeuer.
Ein Lagerfeuer ist richtig cool. Also ich mach's mal kurz an, so, ne? Nee, Lagerfeuer heißt ja tatsächlich nur, für mich, ich verbinde da ja immer mit so dieses, ich liebe das, am Lagerfeuer zu sitzen und man starrt so rein und irgendwann redet man dann und meistens kenne ich das dann, dass es in manchen Momenten einfach sehr, es ist so wahrhaftig, so klar, das mag ich einfach so mit Leuten. Kein Druck, ne? Aber
es muss wahrhaftig werden.
Es muss jetzt alles wahrhaftig sein. Nein, aber so dieses, was würde man so aus dem Bauch heraus sagen? Vielleicht runtergebrochen so.
Ja, ja.
Okay, ich habe ein paar Aussagen und du kannst sie einfach vollenden. Mhm. Ich glaube tief im Herzen
an einen wirklich richtig guten und liebenden Gott. So, ich glaube einfach, ich weiß nicht, woher das herkommt, diese Verletzung, diese Sünde, dass es auf dieser Welt ist. Das ist eine schwierige, offene Frage, aber erstmal glaube ich wirklich an das Gute, so an einen liebenden, guten Gott und dass diese Liebe wirklich eine Kraft hat und dass diese Liebe hier uns berühren will, uns Menschen alle.
Cool. So, das war schon ganz schön tief und wahrhaftig. Ja. Okay, ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Ja, Sünde. Das kann eigentlich weg. Ist ja so cool, wenn das nicht da wäre. Und das ist viel zu schwierig. Und ich glaube, dass das, weiß ich nicht, das kann wahrscheinlich nicht weg, aber es wäre so schön. Und wenn das nicht weggeht in seiner ganzen Tiefe und dass man sich trotzdem zwischenmenschlich noch irgendwie verletzt und mal unehrlich ist oder sowas, ne, das wird wahrscheinlich nicht weggehen. Aber bitte dann wenigstens Rassismus, Diskriminierung und all so ein Scheiß,
das,
Sklaverei und so, das kann mal wirklich weg. Ja. Also das reicht jetzt mal.
Ja. Amen. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Ja, das finde ich eine schwierige Frage. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne, das ist jetzt so schwierig, weil ich halt ja was starte, weil ich diese Gemeinde starte, aber ich finde es so schwierig, wenn ich sage, oh, ich will das ganz groß machen und weltweit und würde gerne, dass diese Message und diese Liebe an alle kommt und so, weil das klingt dann auch so, als wenn ich das machen muss und dass ich genau weiß, wie es sein muss oder sowas. Das will ich halt auch nicht sagen, aber im Endeffekt, ja, ich wünsche mir, dass diese Idee wächst und dass Menschen einfach von dieser Liebe erreicht werden und wenn das durch diese Gemeindegründung irgendwie mal passieren kann, dann ist das schon mal ein kleiner Schritt und der erste Schritt, aber ist vielleicht nicht der universale Schritt, dass es überall so laufen muss, aber deswegen kann ich das nicht starten, weil das so groß ist einfach, aber das wünsche ich mir, dass das irgendwo aufploppt auf der ganzen Welt, dass Menschen Gemeinde finden, einen Ort finden, wo sie ihre Verletzungen angehen können und einfach mit dieser Liebe Gottes beschenkt werden können und wissen können, trotz ihrer Verletzungen, trotz dessen, dass die Räume nicht aufmachen, von Gott geliebt werden und dass da immer ein Gott ist, der in diesen Raum möchte.
Cool. Ja, ich finde das schon gut. Also ich meine, muss ja nicht groß sein, ne? Aber vielleicht wird's groß. Ja, ich hätte Bock auf einen Drink mit.
Ah, die Frage habe ich vergessen. Ich habe mir vorher ein paar Gedanken gemacht. Die Frage habe ich vergessen.
Jetzt musst du nachdenken.
Mit Dennis Sommer. Oh, noch einmal.
Hattest du schon. Cheers.
Nochmal eine Traumsaftscholle. Vielleicht treffen wir uns auch abends, dann trinken wir dann Sterni oder so.
Okay.
Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt so viele Leute und ich bin offen dafür, Menschen kennenzulernen und habe Lust mit Menschen, die ich begegne, einen Drink zu trinken.
Geile Antwort.
Menschen Aufwand. Kennenzulernen. Irgendwie habe ich keine Person, wo ich denke, boah, die. So.
Ja.
Natürlich gibt es da spannende Leute, so Bonhoeffer. Nee, keine Ahnung, weißt du, also es gibt bestimmt so viele spannende Leute, die ich lese und denke so, ach, das wäre immer spannend, da würde ich auch mal eine Rückfrage stellen, aber das ist immer so akut, wenn ich gerade einen Text über von denen lese oder so. Aber ich habe Lust, Menschen kennenzulernen und von denen zu lernen und mit denen zu trinken.
Ja, geil. Gut, Markus, ich danke dir, dass du da warst. Ich bin echt inspiriert, gehe aus diesem Gespräch raus und denke, ich finde es richtig cool. Also wirklich so diese Definition, ich denke das auf jeden Fall weiter. Ich habe irgendwo gelesen, Sünde ist eine Art unvollkommener Zustand. Irgendwie ist das auch nochmal so ein Gedanke, der mich da beschäftigt und sowas in uns, wo man merkt, ja, das beschreibt vielleicht auch nochmal anders diesen Schmerz, finde ich ganz spannend. Und wir sind auf der Reise, das vollkommen zu machen und so, in aller Gelassenheit und Freiheit. Und du hast da heute beigetragen zu, das fand ich irgendwie cool. Vielen, vielen Dank. Mach's gut und bis zum nächsten Drink. Ne?
Ja. Ciao. Ciao.